Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.
Guckt euch an, was Elon Musk gerade treibt, diese Unterwerfung unter den Willen von Donald Trump und warum Milley sich auch Trump so an den Hals wirft und sich jetzt sogar feiern lässt in den USA, in Teilen auch in Deutschland, als Vorreiter dieser Entwicklung. Also die Kettensäge ist inzwischen ja als Ausdruck für die Lust an der Zerstörung der Strukturen, die man als schädlich empfunden hat für die Weiterentwicklung von Gesellschaft.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Hallo und herzlich willkommen zum Deep Talk der Familienpackung. Mein Name ist Suse Schumacher, ich bin Psychologin, Gefährtin und Mensch. Und mir gegenüber sitzt mein lieber Gatte Hajo Schumacher, Journalist und Rumminer. Und wir haben wieder einen tollen Gast. Wen haben wir denn, Schatz?
Wie Kurt Krömer immer sagt, wen hat uns die Katze denn heute vor die Tür gelegt? Ich freue mich sehr. Ein verdienter, dekorierter, kluger, angenehmer Kollege. Hallo Stefan Lambi.
Hallo Familie Schumacher, ich grüße Sie.
Wir duzen hier hart, ist das in Ordnung?
Ja, völlig in Ordnung.
Haben wir im legendären Vorgespräch gar nicht drüber geredet.
Ist hiermit fest verabredet und das bleibt bis ans Ende unserer Tage so.
Mann, Stefan, ich bin der Hajo. Wir kennen dich als Dokumentarfilmer, hochgekrönt. Du hast zuletzt, ich glaube es war 2023, Ernstfall Regieren in Zeiten des Krieges gedreht. Da bist du hinter Baerbock und Scholz und Habeck hergerannt. Das war noch die Zeit, als man den Eindruck hatte, diese Ampel, naja, funktioniert so ein bisschen. Dann wolltest du eigentlich keine Filme mehr machen und bist auf einer Familienfeier gewesen, hast deinen alten Cousin Martin aus Connecticut wieder getroffen und daraus wurde ein Buch. Wie kam es von Martin zum Buch »Dennoch sprechen wir miteinander«?
Also zunächst, ich hatte nicht vor, nie wieder Filme zu machen, sondern eine Weile nicht mehr, weil das ganz schön heftig war, die letzte Erfahrung, hat sie mir selber eine Pause verordnet. Dann hatte meine Mutter Geburtstag, ihren 90. ein runder Geburtstag. Und da meine Mutter, genau wie ich, aus Bonn am Rhein kommen, also wir sind beide Kinder der Bonner Republik, hat sie auf dem Petersberg gefeiert. Der Petersberg spielt in dem Buch eine Rolle, auf die ich gleich hinaus will. Und zu dieser Feier, 90 Jahre meine Mutter, reiste mein amerikanischer Cousin an. Das muss ich kurz erklären. Die Schwester meiner Mutter ist in den 50er Jahren nach Chicago ausgewandert, weswegen ich da inzwischen 4 Cousins und Cousinen habe. Alles liebe, nette Menschen, mit denen ich, obwohl ein Atlantik zwischen uns war, parallel aufgewachsen bin. So, Martin kommt also Anfang Januar 2024 auf dem Petersberg in Bonn am Rhein. Und ich wusste, er ist Hardcore-Trump-Fan. Und wir hatten eine Weile nicht mehr gesprochen. Und das hatte mich interessiert. Und in dem Gespräch eröffnete er mir, was ich nicht wusste, dass er am 6. Januar 2021 beim Sturm auf Kapitol gewesen ist.
Als Mitkämpfer? Als Mitstürmer?
Als Mitstürmer. Er hat noch eine kleine lokale Fernsehshow in Connecticut und hat da Teil seiner Videos veröffentlicht von dem Sturm. Mhm. Also insofern war er in so einer Zwischenfunktion. Aber er ist nicht mit rein, sondern irgendwann fielen Schüsse, erzählt er. Dann hat das mit der Angst zu tun und ist weggelaufen. Aber bis dahin war er dabei und er verteidigt auch im Gespräch mit mir, das, was da passiert ist. Und er sagt, es war eine Stimmung wie in, halte ich fest, wie in Woodstock.
Oh.
Also make peace and love. Und das fand ich dann doch schon erstaunlich, wie man dieses Ereignis, das ich als Angriff auf die Demokratie empfunden habe, so umdeuten kann. Und im Verlauf des Gesprächs dämmerte mir, dass die, die da aufs Kapitol gestürmt sind, nicht etwa der Meinung waren, sie würden die Demokratie schleifen, sondern ganz im Gegenteil die Demokratie verteidigen wollen. Eine behauptete Diktatur der Demokraten und des Deep State. Also das alles war für mich fremd und eye-opening und habe dann beschlossen, dem auf die Spur zu gehen und habe dann angefangen, eine Reise, die mit vielen Unterbrechungen mich durch vier Länder geführt hat.
Und das möchte ich einmal kurz zusammenfassen. Also von dieser Familienfeier von Martin, dem Kapitolstürmer aus Connecticut, das war der Auslöser, um ja so eine kleine Weltreise anzutreten. Also du warst in Argentinien, du warst in Italien, du warst in den USA und natürlich auch hier in Deutschland. Und du hast einfach mit Menschen geredet mit dem Ziel, dieser Radikalisierung, dieser Polarisierung, vielleicht auch dieser Sprachlosigkeit, dieser sehr ja tosenden Sprachlosigkeit auf die Spur zu kommen. Also du bist quasi als Sozialforscher unterwegs gewesen. Ganz kurz nur für alle, die auf einen Lambi-Film dazu warten, es wird keinen geben. Weil du nämlich als guter Reporter weißt, sobald eine Kamera und womöglich auch noch ein Team am Start ist, dann reden die Leute anders. Also du bist tatsächlich klassisch mit Blöckchen und Bleistift oder Aufnahmegerät losgezogen. Hättest du gerne einen Film drüber gemacht oder?
Nee, das wäre etwas völlig anderes geworden. Ich mache Filme seit vielen Jahren und ich hadere so ein bisschen mit der Art und Weise, wie Filme in Formate gepresst werden, in Längen, in bestimmte von Redaktion bevorzugte Erzählformen. Und ich wollte mich von dem komplett freimachen.
Deswegen klassischen Buch, klassischen quasi Reportagebuch.
Ich wusste am Anfang nicht, was dabei rauskommt. Und das passt ja nicht zum Fernsehen. Im Fernsehen musst du, das kostet alles irrsinnig viel, musst du ein Konzept schreiben, musst ein Budget auftreiben und dann stehst du in der Verantwortung, dieses Konzept möglichst eins für eins umzusetzen. Das alles wollte ich nicht. Also ich habe mich bewusst außerhalb meiner Blase bewegt. Ich habe fast nur mit Leuten gesprochen, deren Meinung ich nicht geteilt habe. Ich habe mit praktisch keinem einzigen Politiker gesprochen. Einmal eine kurze Ausnahme, Björn Höcke, gleich mehr dazu. Aber ich habe mich wirklich treiben lassen. Ich wusste nicht, was am Ende dieser vielen Reisen herauskommen würde. Es war mir nicht klar, dass ich irgendwann im Sommer plötzlich in Italien landen würde, weil mich da eine Frage gejuckt hat. Ist Faschismus noch ein tauglicher Begriff für die aktuelle Debatte? Plötzlich stand ich in dem Dorf von Benito Mussolini. Das alles konnte ich am Anfang des Jahres nicht wissen. Und das beißt sich mit den Produktionsanforderungen von Fernsehdokumentationen.
Nochmal zurück zu Martin, weil das ist ja auch ein Kapitel und du bist ja sogar in dieser Connecticut-Show gewesen von deinem Cousin. Wie ist das, wenn man jetzt jemanden so gut kennt, weil ihr ja auch als junge Männer schon Dinge gemacht habt zusammen, du hast ihn in Amerika besucht. Wie ist das, wenn du merkst, der hat so einen ganz anderen politischen Blick? Wie spricht man dann mit einem Familienangehörigen?
Ja, gute Frage, die mich sehr beschäftigt hat. Also zum einen, so sprechen Martin und ich, seit wir heranwachsende junge Männer waren. Also seitdem wir, ich weiß nicht, 16, 17 waren, haben wir festgestellt, dass wir politisch auf unterschiedlichen Kontinenten leben und uns trotzdem mögen. Es gibt etwas darüber hinaus, was uns zusammenhält. Das ist einerseits sind es die Familienbande. Dann ist es Musik, ganz früher der Spaß an Motorrädern und schnellen Autos. Also wir haben ja nicht nur über Politik gesprochen in unserem Leben, aber eben auch. Und insofern ist es so wie, wenn man Licht an- und ausschaltet. Wir können über Politik streiten, heftig streiten und dann schalten wir das Thema aus und dann freuen wir uns aneinander und haben Spaß.
Hast du ihn verstanden? Also hast du diese ganze Kapitol- und Freiheits- und Demokratieverteidigungs-, also seine Perspektive nachvollziehen können?
Ich habe sie nicht direkt bei Martin verstanden. Es hat mich, um ehrlich zu sein, eher erschrocken, dass jemand, den ich so mag und so lange kenne, so radikale Ansichten hat. Ich habe etwas verstanden, was auch mit Martin, aber nicht nur mit Martin zu tun hat. Im Laufe meiner Reise bin ich, haben wir eben erzählt, durch die Südstaaten der USA gereist und war in Memphis, Tennessee. Mhm. Und habe Graceland besucht, also das Wohnhaus von Elvis Presley. Und das hat ja erstmal gar nichts mit Parteiprogrammen zu tun und Gesetzesinitiativen, sondern es ist ja, also wenn man so will, ein touristischer Blick. Und habe festgestellt, was die Amerikaner, jedenfalls die, die auf Donald Trump stehen, an Trump wohl so schätzen. Und das ist ein großer Teil Nostalgie, also ein Festhalten an einem Ideal von Amerika, das es nach meiner Auffassung so nie gegeben hat, aber sich in den Köpfen und Herzen der Amerikaner festgesetzt hat.
Good old times.
Ist das so vom Tellerwäscher zum Millionär auch ein bisschen? Weil Elvis' Geschichte ist ja auch in Armut aufgewachsen und dann kauft er als junger Mann dieses Graceland, dieses riesen Grundstück und Haus und baut da immer noch und hat da seine Fahrzeuge und ich weiß nicht was. Also ist das die Erzählung?
Ja, das mit den Fahrzeugen ist ein wichtiger Punkt, weil wenn man sich die Fahrzeuge von Elvis anschaut und in Graceland, dann sieht man, es gibt eine riesige Halle, da stehen nur die Privatfahrzeuge von Elvis Presley. Also der hatte, ich glaube, 3 Mercedes 600, Pullman, also ich könnte sie jetzt alle aufzählen, diverse Motorräder. Und was das repräsentiert, auch mit den Amerikanerinnen und Amerikanern von heute macht, ist, das war die Zeit, die komplett, also jedenfalls in der Erinnerung, unbeschwert war. Man musste nicht über Klimawandel nachdenken. Elvis war auch Waffenfan. Er hat da rumgeballert in seinem Graceland. Ich erzähle dann eine Geschichte, wie er, der hatte 3 Fernsehapparate stehen und irgendwann mit dem Fernsehprogramm nicht einverstanden war und ballerte einfach in einen Fernseher hinein. Eine ziemlich verrückte Geschichte. Also diese unbeschwerte, ja fast das jugendliche Amerika, das wollen viele Amerikaner gerne zurückhaben und das will auch Martin zurückhaben. Und es gibt einen weiteren Punkt und den habe ich auch, das muss ich so hart sagen, beim Besuch von Faschisten in Italien gespürt. Das ist die Sehnsucht nach Größe, nach Anerkennung in der Welt. Und Amerika ist in Wahrnehmung von Martin, aber auch von vielen anderen eben keine Größe mehr, sondern eine bedrohte Größe. Sie bekommen mit, wie China wichtiger wird, wie stark Russland plötzlich durch diesen Krieg geworden ist. Das jagt denen Angst ein. Und es ist die weiße, christlich geprägte Mehrheitsgesellschaft in den USA, zu der Martin definitiv gehört, die, man muss es so sagen, nicht verschwindet, aber an Bedeutung verliert. Rein quantitativ, genau wie in Deutschland, nimmt diese Mehrheitsgesellschaft ab und sie verliert in Bedeutung wirtschaftlich, auch militärisch. So, das alles zusammengenommen erklärt, warum Leute wie Martin seit langem sich von den Demokraten abgewandt und Leuten wie Donald Trump zugewandt haben.
Aber da steckt ja irgendwie Hoffnung drin, ne? Also Hoffnung, dass das dann alles irgendwann mal so wird. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel sich anschaut, was Trump in den ersten Tagen seiner Regierungszeit schon alles so angeregt oder an Veränderung angeregt hat, dann geht es doch eigentlich in eine ganz andere Richtung. Also libertär ist doch nicht unbedingt gerecht, oder?
Ist Gerechtigkeit eine Kategorie?
Ich weiß nicht. Soziale Gerechtigkeit?
Also um Gerechtigkeit geht's in diesem Spiel am wenigsten nach meinem Eindruck, sondern es gibt geht um Behauptung, es geht um Hierarchie und diejenigen, die Trump-Fans sind, und das sind ja nicht alle weiß-christlich geprägt, aber sie fühlen sich als Teil eben dieser Bewegung, dieser MAGA-Bewegung, wollen ihre hierarchische Position verteidigen und Gerechtigkeit spielt nach meiner Wahrnehmung nur eine untergeordnete Rolle.
Was hast du gelernt für Deutschland? Also es gibt ja diesen gar nicht mal so falschen Spruch, alles was in Amerika passiert, kommt irgendwie auch wenig später zu uns. Hast du das Gefühl, dass du in Amerika, vielleicht auch in Italien, in Argentinien warst du auch, ja so eine Art Tendenzen entdeckt hast, die du hier in Deutschland wiedererkennst?
Naja, früher hat man gesagt, das dauert 5 Jahre, bis es in Deutschland ankommt. Ich glaube, wir sollten jetzt oder müssen nicht 5 Jahre warten, das geht schneller. Also die Lust an Zerstörung von staatlichen Ordnungsstrukturen ist in Deutschland nicht ganz so ausgeprägt wie in den USA und Argentinien, aber wir spüren sie auch inzwischen. Das erklärt ja auch, warum die AfD bei über 20% dauerhaft in den Umfragen liegt. Also eine Partei, die jetzt nicht durch konstruktive Vorschläge auffällt, sondern durch die Wut auf das herrschende System, Zitat Björn Höcke, auf die Kartellparteien. Also dieses Phänomen haben wir in den USA, in Argentinien und etwas abgemildert, auch in Deutschland abgemildert, dadurch, dass wir eine andere politische Konstruktion haben mit Parteien, die zur Koalition verdammt sind, ist das Gottlob noch nicht, schlägt das noch nicht ganz so durch. Aber die Wut spüre ich in Deutschland in zunehmendem Maße. Das Problem mit oder das Thema Migration, was auch ursächlich für den Erfolg von Donald Trump ist, diskutieren wir jetzt in den laufenden Wochen und Tagen mit ähnlicher Intensität wie in den USA und offen mit ähnlich radikalen Vorschlägen. Also so weit sind wir davon nicht mehr entfernt.
Also wir haben über die Mauer nach Mexiko, haben wir vor ein paar Jahren noch gelacht und gespottet und im Prinzip machen wir mit Europa was Ähnliches. Hast du in den Gesprächen für dich etwas gelernt im Sinne von Zuhören? Es gibt ja dieses durchaus bekannte Buch mit rechten Reden. Da haben zwei Kollegen die Grundsatzfrage aufgeworfen, soll man mit denen eigentlich reden oder aber gibt man ihnen dadurch nur eine Bühne? Also ne, Thema Brandmauer oder nicht?
Naja, die soll man mit denen reden. Die denen müssten wir, glaube ich, definieren.
Also ja, okay.
Sind es die Politiker? Sind es Björn Höcke, Alice Weidel? Oder sind es die Leute, die denen hinterherlaufen, sie wählen? Also mit der zweiten Kategorie habe ich überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, das habe ich ja gleich am Anfang unseres Gesprächs gesagt. Ich bin ja deswegen durch die Welt gereist, weil ich mit Leuten reden wollte, die anderer Meinung sind als ich. Ich will ja verstehen. Wie soll ich denen verstehen, wenn ich nicht mit denen rede? Also das ist ja der Impetus dieser Reise. Und die andere Frage kann ich für mich auch klar beantworten als Journalist definitiv. Ich arbeite gerade an einem Film zur Bundestagswahl und da reden wir mit Alice Weidel und ich würde auch mit Björn Höcke reden. Also die auszugrenzen aus dem Diskurs der Öffentlichkeit hielte ich für einen schweren Fehler und ist angesichts der Tatsache, dass sie seit vielen Jahren im Bundestag sitzen und verstärkt in den nächsten Bundestag einziehen werden, auch nicht mehr zu leisten. Das würde ich als undemokratisch empfinden. Also deshalb stellt sich mir diese Frage überhaupt nicht mehr, ob man mit denen reden soll oder nicht. Selbstverständlich rede ich mit denen als Journalist und als Privatbürger ebenso.
Lass uns ganz kurz aktuell werden. Dieser Tage scheint es ja eine Verschiebung zu geben. Nach dem Attentat von Aschaffenburg hat Friedrich Merz einen 5-Punkte-Plan angekündigt, der in den Bundestag soll. Zitat, sinngemäß ist mir völlig egal, wer dazu stimmt. Ein paar Monate vorher, ich glaube es war im Oktober oder November, hat Friedrich Merz also nach dem Ampel-Aus noch gesagt, also lass uns mal hier mit SPD und Grünen dafür sorgen, dass wir kein einziges Gesetz oder gar nichts in den Bundestag einbringen, wo wir irgendwie Stimmen der AfD brauchen. Siehst du hier tatsächlich auch so ein Kulturbruch bei der CDU, dass man auf einmal AfD-Stimmen in Kauf nimmt? Und wenn ja, ist das eine richtige Strategie? Also eine Annäherung an die Realität?
Also ich muss bei diesem sehr aktuellen Thema einschränkend dazu sagen, dass für den Film, an dem ich gerade arbeite, ich gerade gestern lange mit Friedrich Merz zusammen war und ihn dazu habe interviewen können, auch mit Olaf Scholz. Deshalb bin ich im Moment befangen. Vor Fertigstellung und Veröffentlichung des Films würde ich zu dem Thema ungerne sehr viel sagen. Mhm. Also das gehört sich einfach so, ist auch die Verabredung mit dem Personal des Films bis zur Veröffentlichung da nichts rauszulassen. Es war aber für mich erhellend, die Argumentation von Friedrich Merz zu hören und auch die Gegenreaktion von Olaf Scholz. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Kulturbruch ist, aber es ist eine Verschiebung der Achse der politischen Auseinandersetzung. Und es gibt nach meiner Beobachtung diese Brandmauer in Deutschland zweimal. Es gibt sie im parteipolitischen Diskurs. Also soll die CDU, soll die FDP, soll die SPD irgendwie mit der AfD kooperieren, ja oder nein, in welcher Form auch immer. Das ist der parteipolitische Diskurs. Und das andere ist der, sagen wir, geistige bürgerliche Diskurs. Kann man die, soll man die wählen? Und durch das, was in den letzten Wochen passiert ist, insbesondere das Gespräch von Alice Weidel und Elon Musk, aber auch die jüngsten Entwicklungen, auch vorwärtsgetrieben von Friedrich Merz, führen dazu, dass diese zweite Brandmauer an Bedeutung verliert. Das heißt, die erste kann stehen bleiben oder wird wahrscheinlich auch stehen bleiben. Die zweite wird peu à peu verschwinden und das Ergebnis werden wir am 23. Februar sehen, abends um 18 Uhr.
Jetzt bist du ja durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor diesen Regionalwahlen gefahren und hast dir da auch so Stimmungen angeguckt. Unter anderem warst du auch bei diesem Höcke-Prozess. Das ist ja jetzt der Osten und es gab ja so eine Diskussion auch, wählt der Osten anders als der Westen? Was hast du da mitgenommen? Sind die irgendwie anders? Ich bin sehr spalterisch, aber...
Oder sind die vorweg?
Oder sind die vorweg, ja.
Naja, erstmal habe ich festgestellt, dass viele in Ostdeutschland, Russland anders sehen als ich. Und das hängt mit unserer jeweiligen Jugend und somit auch Prägung zusammen. Also für mich war Paris, war Chicago, sogar Los Angeles näher als Rostock. Mhm. Für diejenigen, die in Gera oder Erfurt aufgewachsen sind, war wahrscheinlich Leningrad liegt da als Dortmund. So, das heißt, wir sind mit unterschiedlichen Parametern aufgewachsen. Das ist wichtig zu wissen, weil die in Teilen, man kann jetzt nicht von den Ostdeutschen sprechen, aber doch sehr viele, auch die, die ich kennengelernt habe, einen anderen Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine gucken. Die vermissen, das habe ich häufiger gehört, eine Berichterstattung über das, was die Russen über diesen Krieg denken. Sie kriegen mit, was Putin da treibt, aber was die Russen denken, das vermissen sie in der Berichterstattung in deutschen Medien. Das hat mich erstmal interessiert und war ein Gedanke, der mir als Bonner, westlich geprägter Deutscher so noch nicht gekommen war. Es gibt aber eine Entwicklung und da ist Ostdeutschland vor Westdeutschland, weil die ostdeutsche Gesellschaft doch viel mehr noch eine Schrumpfgesellschaft ist als die westdeutsche. Einfach weil schon während der Zeiten der DDR, auch davor, aber während der Jahre der DDR und insbesondere in den Jahren danach, sehr viele Menschen, mehr Frauen als Männer, vom Osten in den Westen abgehauen sind. Zurückbleiben also überdurchschnittlich viele Männer und das führt zu einer Veränderung, das führt zu einem veränderten Gefühl auch, nämlich dem Gefühl, wir verlieren an Bedeutung. Also das, was ich am Anfang beschrieben habe, dass das in den USA zu spüren ist, Zitat mein Cousin Martin, spürt man in Ostdeutschland noch viel stärker wegen der ganz spezifischen Situation Ostdeutschlands. Und jetzt müsste man ein bisschen in die Zukunft schauen. Ist das eine Entwicklung, die uns in ganz Deutschland bevorsteht, dass wir als christliche, weiße Mehrheitsgesellschaft immer mehr spüren, ich sag's mal salopp, uns schwimmen die Felle davon? Das ist jedenfalls einer der Gründe, warum die Angst vor Fremden in Ostdeutschland nach meiner Beobachtung stärker ausgeprägt ist als in Rheinland oder in dem hanseatischen Hamburg, in dem ich lebe. Ja, das ist so meine Beobachtung, nachdem ich da eine Weile war und mit vielen Ostdeutschen gesprochen habe und mich auch mit den Wahlergebnissen beschäftigt habe.
Jetzt kommt da so ein Björn Höcke. Der kommt ja nun wirklich nicht aus dem Osten, sondern der ist im Westen groß geworden. Was ist an dem so, ja weiß ich nicht, anziehend, sage ich jetzt mal, dass der sich da so produzieren kann und dass er dann auch so einen Wahlerfolg hatte?
Naja, das ist ja von denen, die in der AfD den Ton angeben, der jedenfalls von den Prominenten der radikalste und auch einer, der ein oft öffentlich zelebriert unklarstes Verhältnis zum Nationalsozialismus hat. Also ich erinnere an die Rede, die schon ein paar Jahre her ist, wo er das Denkmal für die Vernichtung der Juden als Denkmal der Schande bezeichnet hat, eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur fordert. Soweit ist ja noch nicht mal Alice Weidel und das war der damals ja auch ein Dorn im Auge, heute nicht mehr so, aber damals war das so. Und der hat ja ganz offensichtlich vielen aus dem Herzen gesprochen. Diese Klarheit, diese Radikalität, in der diese Tonalität schärft ein Profil von Björn Höcke als jemand, der sich traut, Dinge auszusprechen, die das Bürgertum in Deutschland und auch wir Journalisten uns nicht trauen auszusprechen. Das ist das, was die Leute so anziehend finden, dass er Dinge ausspricht, die alle denken, aber nicht auszusprechen wagen.
Würdest du sagen, das ist so ein Ja, Überbleibsel ist, glaube ich, zu wenig. Also so ein Trauma aus dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, so macht Deutschland wieder groß.
Das schwingt da mit. Ja, soweit würde ich gehen. Das habe ich gespürt und nicht nur beim Björn Höcke. Ich war bei einer anderen Wahlkampfveranstaltung in Nordhausen. Das war mit Händen zu greifen. Da geht es um Größe. Es geht um, das sind jetzt nicht meine Worte, aber ich habe sie so verstanden, um den Behauptungskampf der weißen Kultur, die bedroht ist von insbesondere muslimischen Einwanderern. Also der Donald Trump hat ja in seiner Inaugurationsrede von einer, Zitat, Invasion an der Südgrenze gesprochen. Ich habe dergleichen, also das Wort Invasion nicht in den Reden der AfD gehört, aber es schwingt die ganze Zeit mit. Also das ist so eine ganz klare Frontstellung. Man empfindet Fremde nicht als in irgendeiner Form Bereicherung, sondern ausschließlich als Bedrohung, solange sie nicht bei uns in der Pizzeria arbeiten.
Das Interessante fand ich in deinem Buch die Erkenntnis, dass unsere Kategorien von links und rechts, von auch was ist faschistisch, was ist extrem, die haben sich verschoben. In meiner Wahrnehmung, was mich wirklich stört am politischen Diskurs, ist, dass die Demokraten nicht zusammenhalten. Also dass jetzt meinetwegen die Grünen markiert werden als der Superfeind, wo wir auf der anderen Seite wirkliche Undemokraten haben, die unser parlamentarisches System abschaffen wollen. Wie hast du für dich selber diese Kategorienverschiebung oder dieses neue Koordinatensystem wahrgenommen? Und was macht das so mit deinem Denken, so rechts, links?
Ja, das ist ein sehr interessanter, auch sehr Wunderpunkt jetzt in der politischen Debatte aktuell. Also ich war zu 16 mal in Dresden bei einer Pegida-Demo und ich war erschrocken, wie auf dem Platz, bei dem diese Demo oder diese Versammlung stattfand, Tausende von Menschen wie auf Knopfdruck brüllten, abschieben, abschieben, abschieben. Also das war so eine Pogromstimmung. Und jetzt hören wir das Wort abschieben nicht mehr so, aber das Wort abweisen. Und zwar in einem ähnlichen Furor gebrüllt, was mich sehr stark an dieses Erlebnis in Dresden 2016 erinnert. Mhm. So, wenn man das also weiß, wozu Menschen nach wie vor in der Lage sind, also so eine Erhebung gegen Fremde, völlig undifferenziert, die in Wut, in Hass und dann auch in Gewalt umschlagen kann. Also wenn man weiß, das ist das Potenzial, was nach wie vor auch in uns Deutschen steckt, nicht in allen, aber doch in sehr vielen, muss man insbesondere als Politiker sehr vorsichtig sein, dem Futter zu geben. Jetzt höre ich immer wieder in der politischen Diskussion, auch von den Politikern selbst, schaut mal, wie das in Österreich schiefgelaufen ist. Da haben die Parteien der Mitte doch komplett versagt, dass sie es nicht geschafft haben, sich zu einer Koalition zu verabreden, mit dem Ergebnis, dass wahrscheinlich der Max Kickl FPÖ den Kanzler stellt. Die zeigen also mit dem Finger auf die Parteien der Mitte. Die Parteien der deutschen Mitte zeigen auf die Parteien der österreichischen Mitte. Ich finde aber das, was in Deutschland gerade passiert, fast genauso beschämend. Mhm. Weil es wäre ja durchaus möglich und aus meiner Sicht auch wünschenswert, dass in einer Situation wie nach Magdeburg, wie nach Aschaffenburg, diese Debatte nicht gegeneinander geführt wird, sondern dass sich die Vorsitzenden und die Fraktionsvorsitzenden der Mitteparteien zusammentun und sagen, wir haben hier ein echtes, gravierendes Problem und wir überlegen gemeinsam, wie wir Maßnahmen ergreifen. Wir werden das Problem nie lösen, weil es ist immer eine gefährliche Situation in einer offenen Gesellschaft. Aber wir nehmen das ernst, wir signalisieren, wir als Parteien der Mitte nehmen das ernst und sehen weiter einen Unterschied zu radikalen Parteien an den Rändern. Das passiert gerade nicht. Sondern es wird innerhalb, ich glaube 48 Stunden, wird dieses Ereignis in Aschaffenburg in die parteipolitische Arena gezogen mit dem Ergebnis, und das ist meine große Befürchtung, dass die radikalen Kräfte dadurch nur Futter bekommen, weil sich das Narrativ festsetzt, die Parteien der Mitte, letztlich die Regierenden, sind nicht in der Lage, uns zu schützen. Das setzt sich gerade fest.
Und dazu, ich weiß nicht, das ist meine Beobachtung, ich weiß nicht, ob du das teilst, aber eine Person wie Alice Weidel ist in den letzten Wochen auf eine gespenstische Art und Weise in die Mitte des Diskurses gerückt. Ich weiß nicht, ob das auch was mit diesem Musk zu tun hatte, aber man hat den Eindruck, ja, sie wird jetzt so in den Popularitätslisten zwischen Habeck und Scholz und Merz geführt. Also das, was wir salonfähig machen, nennen, ist das in den letzten Wochen passiert?
Ja, das sagte ich gerade, als ich über diese zweite Brandmauer sprach, also die Brandmauer der Wählbarkeit.
Ja.
Nicht der Koalitionsfähigkeit, sondern der Wählbarkeit. Und ja, du hast es richtig beschrieben, das passiert gerade. Dieses Gespräch mit Elon Musk spielt eine Rolle. Die Unfähigkeit der Parteien der Mitte, gemeinsam auf Aschaffenburg Lösungen zu entwickeln, ist ein zweites, sodass am Ende alles auf das Konto der AfD und auch Alice Weidel einzahlt. Übrigens auch Alice Weidel ist Teil unseres Films, deshalb werde ich mich auch jetzt dann noch ein bisschen zurückhaltend.
Okay, wir bauen Spannung auf.
Naja, aber auch Alice Weidel gibt es zweimal und sie wird es auch in unserem Film zweimal geben. Es gibt die Alice Weidel, die mit ihrer eigenen Basis kommuniziert. Stichwort Remigration.
Ja, und Windräder umsägen.
Also das ist ja das Wort, was sie geradezu in den Saal gebrüllt hat. In Interviews, also one-on-one, erlebt man sie mit Perlenkette umgehängt, in sehr deutlich erkennbar um einen zivileren Ton bemüht. Also sie sendet Signale in unterschiedliche Richtungen der Gesellschaft und das offenkundig mit wachsendem Erfolg.
Ist das ein Prozess, den du auf deiner Reise auch in den anderen Ländern erlebt hast? Ich meine, Trump fing ja auch als so eine Mischung aus Clown und Extremist an. Milei mit seiner Kettensäge, dachte man, was ist das denn für ein Vogel? Auch Frau Meloni dachte man, Postfaschistin, und irgendwann stehen sie in der Mitte. Also ist das ein Prozess, der praktisch in allen westlichen Demokratien passieren kann? Die Normalisierung des Merkwürdigen?
Ja, wobei Trump und Milei, also die geben sich gar nicht mehr die Mühe. Also ich greife das Wort oder das Bild von der Perlenkette nochmal auf. Das sind Männer und das wäre ungewöhnlich, wenn sie mit einer Perlenkette durch die Gegend laufen würden. Aber dieses Signal in die bürgerliche Gesellschaft senden die gar nicht mehr ab. Also die sind ja so radikalisiert, dass sie eigentlich auf den Teil verzichten und auch verzichten können. Um kurz über Milei zu sprechen, wenn ich das richtig gesehen habe, warst du oder wart ihr auch mal in Argentinien?
Vor ziemlich genau einem Jahr, ja. Da ging das gerade los.
Wisst ihr ungefähr, wovon ich spreche?
Ja.
Ja.
Also in Argentinien nennen ihn die Leute ja Un Loco, er ist ein Verrückter, die Geschichte mit den Hunden, die Geschichte mit der Kettensäge, mit seinen Sprüchen. Und am Anfang dachte ich, die Leute wählen ihn, obwohl er Un Loco ist. Inzwischen glaube ich, nee, die wählen ihn, weil er Un Loco ist. Und deshalb muss sich auch Trump nicht mehr Mühe geben, in gemäßigte Kreise der Bevölkerung zu wirken, sondern das ist sein Auftrag. Der Auftrag ist Zerstörung. Zerstörung der staatlichen Ordnung und, das muss man so hart sagen, damit auch des Sozialstaates. Das wissen die Leute, er hat es in Interviews gesagt, deshalb kann man weder Trump noch Milei vorwerfen, er würde die Leute im Unklaren lassen über seine Absicht. Nein, sie wissen genau, was er will, was er jetzt auch tut und das ist sein Auftrag.
Ich habe mich ja gefragt, weil er sich ja auch Anarchokapitalist nennt, ob das eigentlich so ein Aufbäumen oder ob wir so den Rest des Kapitalismus erleben, also das Ende des Kapitalismus eigentlich, weil das geht ja in die Richtung wieder, dass diese Schere immer noch größer wird und ich glaube, es gibt jetzt über 50% Menschen, die von Armut betroffen sind in Argentinien. Siehst du das auch so oder wie würdest du das beschreiben, was da passiert?
Also ich habe in keiner Phase die Entwicklung als Ende oder bevorstehendes Ende des Kapitalismus wahrgenommen, sondern, also ich komme jetzt mal mit dem Begriff Faschismus um die Ecke, habe mich und deshalb ja auch die Reise nach Italien zur Geburtsstätte von Mussolini die Frage gestellt, taugt dieser Begriff noch? Ist er möglicherweise gefährlich für die Debatte, weil es ein Kampfbegriff ist? Und ja, ich würde den Begriff wirklich sehr dosiert benutzen. Insbesondere würde ich nicht von Postfaschismus sprechen, weil das immer bedeutet, dass sich Leute da auf Mussolini beziehen. Ich glaube, dass die Entwicklung eine andere ist und deshalb komme ich mit dem Begriff Präfaschismus weiter. Also wir stehen vor einer neuen, vielleicht Weiterentwicklung des Faschismus. Und der große Unterschied zu dem historischen Faschismus, Alter, Prägung 20er, 30er Jahre ist, damals ging es um die Übermacht des Staates, dem sich alles unterzuordnen hatte, in Italien, in Deutschland und so weiter. Darum geht es heute nun gar nicht mehr, explizit nicht mehr, weil Milei den Staat zerstören will, weil Donald Trump Elon Musk an seiner Seite hat, der den Staat möglichst schleifen will. Also kann es nicht mehr um diesen Urfaschismus gehen. Dafür, und jetzt komme ich zu dem Begriff Kapitalismus zurück, wird der Begriff des Staates in der Debatte, jedenfalls dieser rechten disruptiven Kräfte, ersetzt durch den Begriff des Kapitals. Deshalb ist Anarchokapitalist eigentlich auch ein ganz treffender Begriff, weil er bedeutet, wir zerstören die staatlichen Strukturen, die man als schädlich für die Entwicklung der Bevölkerung empfunden hat in Argentinien, aus guten Gründen.
Und des Wirtschaftswachstums auch, ne?
Ja, und ersetzen die Funktion des Staates durch die Allmacht der Wirtschaft. Und insofern habe ich nie empfunden, dass da jemand gegen den Kapitalismus polemisiert, sondern ganz im Gegenteil, die Konzentration von Kapital in Argentinien, insbesondere auch des Kapitals aus dem Ausland, was für Argentinien eine harte Entwicklung ist, weil es sehr zu Lasten der heimischen Volkswirtschaft geht. Aber diese Konzentration auf wenige Konzerne, die den Staat ersetzen, ist die Entwicklung in Argentinien und insbesondere auch in den USA gerade. Deshalb ist es eine neue Form von Faschismus, der die Rechte der Einzelnen sehr stark beschränkt und alle, die sich dem entgegenstellt, zu Gegnern, geradezu zu Feinden erklärt, im Dienste von einigen internationalen Konzernen. Das klingt hart, aber guckt euch an, was Elon Musk gerade treibt, was Meta von Zuckerberg treibt, diese Unterwerfung unter den Willen von Donald Trump, und warum Milei sich auch dem Trump so an den Hals wirft und sich jetzt sogar feiern lässt in den USA, in Teilen auch in Deutschland, als Vorreiter dieser Entwicklung. Also die Kettensäge ist inzwischen ja als Ausdruck für die Lust an der Zerstörung der Strukturen, die man als schädlich empfunden hat für die Weiterentwicklung von Gesellschaft.
Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der mich beschäftigt, vielleicht ein bisschen philosophisch, aber diese Institutionen, von denen wir reden, haben ja als eine, ich sag mal, ideelle oder als philosophische Grundlage dieses Thema Gerechtigkeit, also der Universalismus, alle Menschen sind gleich, liegt ja gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg ganz vielen westlichen demokratischen Verfassungen zugrunde. Ne? Alle Menschen sind gleich, vor dem Gesetz gleich, und sie sollen auch, also es soll umverteilt werden, damit es ein bisschen weniger ungerecht zugeht. So, jetzt tritt Trump aus der Weltgesundheitsorganisation aus. Die Vereinten Nationen spielen keine Rolle. Dieser Universalismus, alle Menschen sind gleich, verschwindet in meinen Augen, Ohren und auch aus meinem Herzen, in meiner Wahrnehmung zugunsten eines neuen Darwinismus. Das heißt, wir bewundern diese Musks oder auch Zuckerbergs. Der Milliardär ist ja der neue Superstar. Ich meine, früher haben wir Albert Schweitzer und Mahatma Gandhi und Martin Luther King bewundert, weil sie für Gleichheit und Gerechtigkeit unterwegs waren. Heute feiern wir die Ungerechtigkeit. Und das ist für mich so ein Switch, der mir ein bisschen Sorgen macht, dass dieser Darwinismus, wir sind besser als andere, White Supremacy ist ja auch so ein amerikanisches Ding, ne? Also wir weißen Christen, wir sind einfach moralisch weiter als schwarze Latinos und weiß der Geier was. Siehst du diesen Swing auch? Also diese Überlegenheitsphilosophie?
Also ich gehe sehr weit mit dem, was du gesagt hast, wenn es darum geht, dass der Gedanke der universellen Gerechtigkeit, all men are equal, dass der verschwindet. oder aus dem Haus vertrieben wird. Javier Milei hat in dem Zusammenhang einen schönen Spruch gesagt, schon vor einiger Zeit. Er hat gesagt, wenn ich die Wahl hätte zwischen der Mafia und dem Staat, ich würde mich für die Mafia entscheiden. Und was ist denn die Mafia in dem Zusammenhang im Verhältnis zum Staat? Der Staat, jedenfalls nach unserem Verständnis, nach unserem Verständnis der westlichen Demokratien, sorgt dafür, dass es geordnet zugeht.
Ausgleich,
dass man auch geschützt wird. So, da könnten wir jetzt lange über die Errungenschaft westlicher Demokratien sprechen, aber ich glaube, dir ist klar, worauf ich hinaus will.
Genau, dafür sind Institutionen da, ja.
Genau, ja, dafür gibt es Behörden, dafür gibt es Ministerien.
Gerichte,
Ja, genau, Gewaltenteilung, all das ist nach meinem Verständnis das, was ein Staat im positiven Sinne ausmacht und über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte entwickelt, also eine menschliche Errungenschaft, jedenfalls Staaten der westlichen Prägung. Es gibt natürlich auch ganz andere staatliche Formen, denen ich jetzt nicht das, was ich eben gesagt habe, nachsagen würde, aber jedenfalls westliche Demokratien. Die findet Javier Milei als, also er sieht die zerstörerische Kraft von staatlicher Ordnung und er macht sie verantwortlich für die Dilemmata der argentinischen Gesellschaft und ersetzt sie durch letztlich ein Gebilde wie die Mafia, was nach ganz eigenen Regeln folgt, was sich nicht wählen lassen muss.
Mhm.
Also die Mafiosi werden nicht gewählt, sondern die setzen ihre Macht mit der Knarre durch. Und da sind wir im Dschungel der menschlichen Beziehungen. Und dieser Dschungel, den haben mir Leute, auch Schulfreunde, die ich in New York besucht habe, beschrieben. Da ist ein Freund von mir nach der Schule nach New York ausgewandert und mit großen Illusionen, weil er die amerikanische Lebensweise so toll fand. Und er sagt, nein, wir bewegen uns in New York immer weiter von diesem urdemokratischen Gedanken weg. Die Gerichte sind korrupt, die Politiker sind korrupt. Also ich zitiere jetzt meinen Schulfreund Christian. Das kann man bejammern. Javier Milei findet das erstrebenswert. Vielleicht nicht die Korruptheit, aber das Auflösen staatlicher Ordnung und er ersetzt dadurch, und du hast eben den Begriff des Darwinismus gebraucht, die Macht des Stärkeren und eben nicht Gewählten. Und wenn man das zu Ende denkt, dann spielt der Begriff Faschismus, und zwar im Sinne des Präfaschismus, wieder eine Rolle als Gegenmodell zur Demokratie. Und das finde ich eine wirklich beängstigende Entwicklung. Und wenn Leute deswegen gewählt werden, mit dem Wissen, was sie wollen, dann erst recht. Also es ist ja nicht so, dass die uns ihre Konzepte aufzwingen. Die werden freiwillig gewählt. Es ist kein Putsch, der da stattfindet.
Und jetzt mit diesem Wissen und auch mit dem Wissen, wie die Trump-Wahl ausgegangen ist, was würdest du Menschen, die jetzt die Demokratie schützen wollen, die das erhalten wollen, was die Demokratie ermöglicht hat, was würdest du denen raten, wie die, weiß ich nicht, wählen sollten oder
wie verteidigen
ja. wir genau die Demokratie?
Fassen Sie sich bitte kurz, 1:30, Herr Lamm, wie retten Sie die Demokratie jetzt?
Okay, die Uhr läuft und es wird euch nicht überraschen, es gibt nicht den Knopf, auf den wir drücken können, wir würden alle sofort drauf drücken. Also jeder nach seinen Möglichkeiten, würde ich sagen. Ein Politiker hat andere Möglichkeiten als wir drei oder unsere Nachbarn, sofern sie nicht Politiker sind. Was mir am Herzen liegt, ist, dass wir uns als Gesellschaften von politischen Debatten nicht auseinandertreiben lassen. Deshalb ja meine große Erzählung, die anfängt mit Familie und aufhört mit Familie. Also ich begreife Demokratie als große Familie. Martin ist der aus der Art Geschlagene und der empfindet mich wahrscheinlich als der aus der Art Geschlagene. Wir empfinden uns gegenseitig als aus der Art geschlagen. Aber wir finden einen Weg, miteinander zu sprechen. Dennoch sprechen wir miteinander. Und solange wir uns von denen da oben nicht, also von den Höckes, den Milleys, den Trumps, nicht auseinandertreiben lassen, sondern dennoch miteinander reden, dennoch über die politischen Debatten hinaus einen Weg finden, uns zu verständigen, auch über die Differenzen hinweg, sehe ich Gesellschaft als Prozess und nicht in einem Endpunkt angekommen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Sind die 1,30 vorbei?
Das war gut.
Was macht dir Mut?
Vielleicht auch eine Situation während deiner Recherchen, wo du gedacht hast, hey, ist doch noch nicht alles verloren. Bau uns auf.
Ja, ja, das ist jetzt schon 2 Jahre her, ist also nicht Teil dieser Reise, aber es kommt mir immer wieder in den Sinn. Ich war, und das ist jetzt genau 2 Jahre her, das war Ende Januar 2023, da war ich in Paris, in der Sorbonne, und da wurde ein 60 Jahre Élysée-Vertrag gefeiert. Kam Macron mit Scholl zusammen und die jeweiligen Abgeordneten der Nationalversammlung und des Bundestages und hielten sich an den Händen und es wurde die französische Hymne gesungen, die deutsche, dann die Europahymne. Und wenn ich mich zurück erinnere an das, was mir mein Großvater von Verdun erzählt hat, was mir mein Vater von, der in Frankreich im Zweiten Weltkrieg stationiert war, erzählt hat, was mir der Kommunikationsdirektor von Macron erzählte, dass sein Vater gegen uns Deutsche gekämpft hat. So, und jetzt stehen also Parlamentarier und Politiker in der Sorbonne, halten sich an den Händen und singen gemeinsame Lieder. Muss ich weiterreden?
Nee, ich ganz, ganz ehrlich, ich war bewegt. Ich habe ganz kurz das Gefühl durch mich durchgelassen, weil ich teile das. Mich, wie soll ich sagen, bewegt das. Also ich kriege da auch relativ schnell Tränen in den Augen in solchen Momenten. Ich bin da extrem dicht am Wasser gebaut.
Wirklich mir.
Das finde ich gut. Manchmal denke ich, scheiße, bist du naiv und romantisch und willst dir unbedingt hier so eine bessere Welt zurechtdenken. In Wirklichkeit brauchst du immer einen Krieg, also ich fange jetzt an, holzschnittartig zu werden, damit sich die Leute dann einmal in den Abgrund gucken und sich dann wieder vertragen können. Und wenn du ganz lange keinen Krieg gehabt hast, dann ja, dann gehen diese Grundwerte so flöten.
Ja, also wir reden, ich meine, das war der extremste Hass im 20. Jahrhundert, Erster und Zweiter Weltkrieg, jeweils die Deutschen gegen die Franzosen. Und jetzt stehen die da zusammen, viele Jahrzehnte später, und bei allen Schwierigkeiten zwischen Scholz und Macron, ja, das weiß ich, und Europa ist ein kompliziertes Konstrukt, aber es gibt Europa, es gibt die Europäische Union.
Ja, ja, ja.
So, und deshalb weiß ich, jetzt kann man ja auch nach vorne denken, werden Russen und Ukrainer und Russen irgendwann wieder miteinander reden können? In den nächsten Jahren, wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten nicht mehr, aber irgendwann mit Sicherheit wieder. Also das alles macht mir Hoffnung. Im Kleinen macht mir Taylor Swift Hoffnung.
Mhm.
Im Teilen hat mir mein Besuch in Graceland bei Elvis Presley Hoffnung gemacht, weil die Musik eine Kraft hat, Menschen miteinander zu verbinden über politische Gräben hinweg.
Ja.
Ich habe, als ich in Graceland war, etwas verstanden über Donald Trump. Und so ist meine Hoffnung, dass Menschen, die Taylor Swift cool finden und Trump gut finden, verstehen, warum Menschen anders denken. Also das hat so einen Kitt in der Gesellschaft über Parteipolitik hinaus. Also jetzt waren es länger als 1,30, vielleicht 2,30, aber ihr fragt nach dem, was mir Hoffnung macht. Also die Europäische Union macht mir Hoffnung, Taylor Swift und Elvis Presley machen mir auch Hoffnung.
Ganz zum Schluss nur eine Buchempfehlung für dich, falls du es noch nicht weißt. Bernhard Pörksen, der Medienwissenschaftler aus Tübingen, hat ein Buch geschrieben, Zuhören, die Kunst, sich der Welt zu öffnen, hat gerade in der Zeit ein großes Interview dazu gegeben. Und es geht in eine ganz ähnliche Richtung wie dein Buch, auch wenn es aus einer völlig anderen Perspektive, einem völlig anderen Thema geschrieben ist. Aber am Ende geht es auch darum zu kommunizieren. Also die Kunst des Zuhörens ist ja auch was, naja, der ein oder die andere von uns könnten sich darin ein wenig üben. Meine letzte Frage, deine Recherchen zu deinem Buch, dennoch sprechen wir miteinander, wie ein Familientreffen zu einer Reise durch die Welt der Demagogen wurde. Was hat diese Recherche mit deinem eigenen Kommunikationsverhalten gemacht? Vielleicht auch mit deinem Denken als Journalist? Also wir teilen ja das Schicksal, denselben Beruf zu haben. Ich habe rückblickend auf meine 45 Jahre Journalismus gelegentlich das Gefühl, ich habe zu viel schnell gemeint und zu wenig lange zugehört, zum Beispiel. Was hast du so mitgenommen aus deinen Recherchen für dich als Kommunikationsmensch?
Das geht in eine ähnliche Richtung. Ich würde es noch schärfer formulieren. Meine Aufgabe sehe ich weniger darin, zu urteilen, sondern Dinge in Erfahrung zu bringen und das, was ich in Erfahrung bringe, anderen mitzuteilen. Und dazu gehört soweit das irgendwie möglich ist, mit offenen Ohren, mit ausgefahrenen Antennen Gespräche zu führen mit Leuten, mit denen man sonst nicht sprechen würde, um andere Menschen, also das ist gewissermaßen eine Dienstleistung von uns Journalisten, das Ergebnis dieser Recherchen mitzuteilen, ohne zu urteilen. Also an Urteilen mangelt es nicht im Moment in der politischen Debatte. Aber es mangelt an Recherche, an klassischer Recherche, soweit es geht, an ergebnisoffener Recherche. Ich weiß, wie schwer das ist, weil wir natürlich selber alle mit einem politischen Programm durch die Welt laufen. Also das kann man nicht vorne am Eingang abgeben. Aber deshalb habe ich ja am Anfang auch gesagt, ich wusste am Anfang meiner fast einjährigen Reise nicht, wo ich am Ende landen würde. Und das kann nicht jeder, weil dafür braucht man im Übrigen auch Geld und Zeit. Aber man muss ja nicht gleich durch die Welt reisen und das ein Jahr lang. Man kann das ja, sagen wir, als Idee mit sich herumtragen. Und das war für mich eine spannende Erfahrung, die mich in Grenzbereiche geführt hat, weil ich auch festgestellt habe, das muss ich so sagen, dass ich nicht mit allen sprechen will.
Mhm. Wenn du das nicht willst, lässt du das dann auch oder zwingst du dich?
Ich saß, um das Beispiel kurz zu erzählen, ich saß bei einem Mittagstisch in Predappio, Oberitalien, Emilia-Romagna, also der Ort, in dem Mussolini aufgewachsen ist. Und neben mir saß ein Typ mit einem SS-T-Shirt. Und gegenüber saß eine eigentlich ganz nette Frau, die auf meine Frage, ob sie Faschistin ist, weil sie faschistische Lieder sang, sagte, ja, selbstverständlich. Und beide leugneten den Holocaust. Und da, lieber Hajo, hört der Spaß auf.
Mhm.
Also wir haben da noch eine Weile geredet, aber es machte keinen Sinn mehr. Deshalb, es hat mich in Grenzbereiche geführt und habe dann auch irgendwann festgestellt, dass sämtliche Kommunikation dann funktioniert, wenn man das Gefühl hat, beide gehen mit einer gewissen Offenheit in ein Gespräch. Aber wenn man erfährt, dass, also das ist für mich ein Axiom, also das ist für mich unverrückbar. Wenn jemand behauptet, es hat den Mord an den europäischen Juden nicht gegeben, weiß ich nicht, was ich mit dieser Person noch groß zu besprechen habe.
Ein Mann in Grenzbereichen, ein Jahr lang für sein Buch, dennoch sprechen wir miteinander, gerade jetzt ganz aktuell für eine Dokumentation über den Wahlkampf der ARD. Lieber Stefan Lambi, ganz viel Stress hast du gerade mit Buch und Film und trotzdem hast du dir Zeit für uns genommen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Ich habe mir gerne die Zeit genommen und vielleicht sehen wir uns ja mal außerhalb. Also ich gucke da nicht in mein Handy, sondern schüttel euch die Hände, das würde mich sehr freuen.
Ja,
sehr gute Idee. Vielen Dank.
Gut, Suse, Hajo, alles Gute.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.